Ich möchte heute über den Gedanken sprechen, christliche Ehen, bessere Ehen, Fragezeichen. Das ist ein recht interessantes Thema. Sind christliche Ehen wirklich bessere Ehen? Ich habe mir viel Gedanken darüber gemacht. Wenn zwei Menschen, die sich sehr lieben, heiraten, bedeutet das automatisch Glück. Wird eine Ehe automatisch besser, wenn man Christ ist oder Christ wird? Wenn zwei junge Menschen heiraten und beide Christen sind, ist das dann automatisch eine gute Ehe? Das sind so die Fragen, die mich bewegt haben, als ich diese Predigt vorbereitet habe. Ich las mal eine Geschichte über ein kleines Mädchen, das im Kindergarten das erste Mal das Märchen vom Schneewittchen und den sieben Zwergen gehört hat. Das Mädchen konnte es kaum erwarten, bis sie nach Hause kommt und ihrer Mutter davon berichtet. Und nachdem sie der Mutter erzählt hat, wie der Prinz auf seinem weißen Pferd zurückkehrt und dann mit dem Kuss dieses Schneewittchen wieder zum Leben erweckt, fragte dann das Kind die Mutter: "Und weißt du, was dann passiert ist?" Da sagte die Mutter: "Ja, sie lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Ende." "Nein", sagte das Mädchen mit einem Runzeln am Gesicht, "sie heirateten." Und damit sprach sie eine Wahrheit aus, dass nicht immer heiraten Glück ist. Viele heiraten, weil sie denken, der Partner wird sie glücklich machen. Sie heiraten, weil sie auch von zu Hause flüchten. Und es gibt viele Gründe für eine Ehe, aber nicht immer ist heiraten Glück. Nicht immer verbindet das Heiraten, ist diese Verbindung damit glücklich sein. Das sehen wir auch heute in der Statistik, dass von 10 Ehen 5 Ehen eigentlich in der Scheidung enden. Und wenn wir der Statistik zufolge noch weiter das betrachten, dann sehen wir, wenn die Ehe der Eltern schlecht war und man aus einer zerrütteten Ehe kommt, dann sind die Chancen noch schlechter. Wenn einer der Partner bereits geschieden ist oder wenn regelmäßig sexuelle Beziehungen vor der Ehe bestanden haben, wenn der Partner Drogen genommen hat oder alkoholsüchtig ist, besteht kaum eine Chance für eine glückliche oder gute Ehe. Die zerbrochenen Familien sind heute fast das normale Bild. Und das müssen wir uns einfach vor Augen halten. Ehepartner machen sich das Leben zur Hölle und ein unbeschreibliches Leid haben die Kinder dieser Ehen zu tragen. Auf der anderen Seite leben wir heute auch in einer Zeit der Beschönigung. Wir umschreiben Eheprobleme mit den Worten: "Ja, wir haben uns halt auseinandergelebt." Oder auf der anderen Seite: "Wir suchen eine Veränderung. Bruch, Verzicht, Neuanfang." Das sind so die Schlagwörter. Aber wir verwenden nicht die Worte, die eigentlich die Wahrheit sind, wie Schmerz, gebrochene Herzen, Zerstörung, Trauer und Wunden. Die Ehe ist heute ein todkranker Patient, der Hilfe braucht. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, dass dieser Trend auch nicht vor Christen Halt macht. Das ist nicht so, dass es in christlichen Kreisen unberührt bleibt. Noch vor 30 Jahren galt außerehelicher Geschlechtsverkehr zwischen Verlobten als Unzucht. Heute wird es toleriert in den Gemeinden. Ist fast normal. Vorehelicher Geschlechtsverkehr wird heute in vielen evangelikalen Gemeinden stillschweigend geduldet. Unverheirateten Paare fahren aus dem Jugendkreis fahren zusammen in Urlaub und das ist ganz normal. Auch die Eheschließung mit Nichtgläubigen wird heute gar nicht mehr problematisiert, wie es früher war. Pastoren und Prediger haben sich dem Druck dieser Menschen gebeugt und trauen solche Pärchen in der Gemeinde. Und wenn sie sie in dieser Gemeinde nicht trauen, dann gehen sie in die nächste Straße, da ist die nächste Gemeinde und die traut sie dann. So sieht die Situation aus. Seitensprünge kommen auch heute in Gemeinden vor. Zwar ist es bei uns in Westeuropa nicht so schlimm wie in den USA, aber unter dem Stress von Beruf, Familie und Gemeinde zerbrechen Männer und Frauen und fliehen in den Seitensprung. Ich persönlich war sehr erschüttert, als ich von meinem früheren Arbeitskollegen hörte, der Christ ist, der eine Bibelschulausbildung gemacht hat, der auf der Alp ein Seelsorgezentrum aufbauen wollte, der in einer Kirchengemeinde im Nachbardorf mitarbeitete, dass er mit der besten Freundin seiner Frau im Ehebruch lebte. Und als die Ehe kaputt gegangen ist, kam ein ungläubiger Arbeitskollege zu mir und berichtete mir das. Mir tat das Herz weh. Scheidung und Wiederheirat kommen vermehrt auf uns als Gemeinde zu. Darauf müssen wir uns einstellen. Nun, christliche Ehen, sind sie bessere Ehen? Aus meiner kurzen Einleitung zu diesem Thema möchte ich klar sagen, christliche Ehen sind nicht unbedingt bessere Ehen, aber sie haben bessere Voraussetzungen, eine gute Ehe zu werden. Pastor Modersohn hat mal die Ehen in 4 Klassen eingeteilt. Von der ersten Klasse hat er gesagt, das ist eine Gegeneinander-Ehe. In solchen Ehen ist immer dicke Luft. Hier leben die Ehepartner immer auf Kriegsfuß miteinander. Hier wird immer gestritten und es wird immer neues Porzellan gekauft als Munitionsnachschub. Ja? Man braucht ja immer was zum Werfen. Die zweite Klasse hat er gesagt, das ist die Nebeneinander-Ehe. Das sind die kalten und frostigen Ehe, wo man so nebeneinander lebt. Keiner weiß, wie es dem anderen geht und man ist einsam trotz der Ehe. Diese Ehe wird dann durch das Haus vielleicht noch zusammengehalten, durch die Kinder. Aber wenn die Kinder das Haus verlassen, dann zerbrechen diese Ehen. Und oft werden diese Ehen geschieden im Alter nach 25, 30 Jahren Ehe. Dann sagt er, gibt es noch die Miteinander-Ehe. So, das sind die Ehen, die wir als gut bezeichnen aus unserem Bekanntenkreis, wo die Ehepartner miteinander leben, alles miteinander aufbauen, miteinander arbeiten, das Geld verdienen. Das sind so die guten Ehen aus unserem Bekanntenkreis. Und dann hat er gesagt, es gibt noch eine, das ist die vierte Gruppe der Ehen, das ist die Füreinander-Ehe. Und das ist die ideale Ehe, für die will uns Gott gewinnen, Jesus gewinnen. Das sind die Ehen, wo die Ehepartner füreinander leben. Da heißt es nicht mehr ich, sondern du. Da heißt es, ich liebe dich, ich helfe dir, ich will dich glücklich machen. Ich bin bereit, den untersten Weg zu gehen. Ich bin bereit zu verzichten, ich will dir vergeben. Und das sind die eigentlich glücklichsten Ehen. Aber nicht alle Ehen sind so. Es wäre doch schön, wenn die christlichen Ehen alle diese Ehen wären. Nur leider ist es so, dass die Christen diese verschiedenen Klassen der Ehen fahren. Die fahren die erste Klasse, die zweite Klasse und die dritte Klasse. Warum ist das so? Was ist der Grund? Ich möchte auf diese Fragen weiterhin eingehen mit folgenden Bemerkungen. A. Auch Christen sind Sünder. In Römer Kapitel 3, Vers 23 steht, denn es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Aus diesem Vers erklärt Apostel Paulus, dass es auf dieser Erde keinen Menschen gibt, der völlig fehlerfrei ist, der ein völlig fehlerfreies Leben führen kann. Gibt es nicht. Es gibt so Kreise, die denken an den guten Kern. Das ist der Humanismus, guten Kern in einem Menschen. Ja? Da muss man nur die Bedingungen, die Rahmenbedingungen schaffen und dann wird das schon gut sein. Das ist totaler Quatsch. Das, was die Bibel sagt, ist, der Mensch ist nicht gut, er ist schlecht. Alle haben gesündigt und ermangelt der Herrlichkeit Gottes. Es gibt keine perfekten Eltern. Es gibt keine perfekten Väter. Es gibt keine perfekten Mütter. Es gibt keine perfekten Ehepartner. Das gibt es nicht. Wir sind erzogen von Eltern, die Sünder waren. Und unsere Eltern sind erzogen von Eltern, die auch Sünder waren. Und so können wir weitergehen und wir kommen bis zum Adam zurück. Das bedeutet, dass wir ein großes Potenzial von Unvollkommenheit in eine Ehe hereinbringen. Und davon ist keine Ehe ausgeschlossen, auch deine nicht. Wenn man sich in einen Ehepartner oder Partner verliebt und eine Überdosis dieser Verliebtheit angenommen hat, dann sieht man ja die Fehler nicht mehr des anderen, weil man in eine gewisse Idealvorstellung verliebt ist. Und wenn man diese Idealvorstellung im Auge hat, dann sieht man dann die Fehler des Partners nicht. Und viele junge Menschen projizieren so eine Idealvorstellung in einen Partner und in die sind sie verliebt. Und dann heiraten sie und dann gibt es natürlich Probleme in der Ehe dadurch. Und wenn man diese Denkweise dann überträgt und dann fängt man an in der Ehe, den Menschen diese Idealvorstellung zu fordern, die er gar nicht bringen kann. Und damit wird man zu einem Schuldeneintreiber in der Ehe und macht das Leben des Partners und sein eigenes zu einer Hölle. Weil man in die Idealvorstellung verheiratet ist. Einer meiner Arbeitskollegen, der auch verheiratet ist, sagte mal zu mir, er kommt mal öfters an meinen Arbeitsplatz und fragt mich mal das und jenes, dann sagt er zu mir, wenn man geheiratet hat, kann man ja auch den Ehepartner noch erziehen. Ich musste laut lachen. Als ich dann zu Ende gelacht habe, habe ich ihm gesagt, lieber Bruder, du kannst nicht deinen Ehepartner erziehen, du kannst vielleicht manche scharfe Ecken abschleifen. Du und sie schleift es an dir ab, aber deinen Ehepartner kannst du nicht umerziehen. Also ich glaube, das geschieht nicht. weil der Charakter des Partners schon fest ist. Er ist erzogen. Und das müssen auch gerade junge Leute, das muss man sich festhalten, dass ich den Menschen, den ich heirate, nachher nicht mehr verändern kann. Ich muss ihn dann so nehmen, wie er ist. Und Gott auch dafür danken, dass er so ist, wie er ist. Wenn Menschen heiraten, dann heiratet ein Sünder den anderen Sünder. So sieht es aus. Und das ist bei Christen nicht anders. Deshalb kann man auch nicht erwarten, dass wenn man einen Christen heiratet, daraus automatisch eine gute Ehe wird. Kann man nicht erwarten. Eine gute Ehe ist das Resultat einer harten Arbeit an sich selbst und seinem eigenen Charakter. Wenn du daran nicht arbeitest, wird deine Ehe nicht gut. Ehekrisen, auch in christlichen Ehen, sind Folgen, dass man nicht mehr an sich selber arbeitet. Dass man nicht mehr an eigenem Charakter arbeitet. Man will, dass der andere sich verändert. Man versucht, alles Mögliche oder sogar manchmal Unmögliche anzustellen, damit der andere anders wird. Aber das ist der falsche Weg. Der zweite Gedanke, auch Christen sind nicht perfekt. Wir lesen in Römer 3, Vers 23, denn es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Auch wir möchten ja diese Herrlichkeit haben. Aber die haben wir verloren, im Paradies verloren, als wir gesündigt haben, wir Menschen. Und diese Herrlichkeit ist nicht mehr da. Um diese Herrlichkeit Gottes wiederherzustellen, müssen wir zu ihm gehen, zu Gott gehen, um Vergebung bitten. Und wir müssen täglich aus dieser Vergebung leben. Und eine Ehe wird dann gut, wenn man das tut. Manche erwarten von Ehepartnern etwas, was sie selber und der Partner nie erfüllen kann. Und das bringt Probleme. Ich denke, am Hochzeitstag verspricht man vieles, was man im Leben manchmal gar nicht oder manchmal sehr schwer einhalten kann. In guten und bösen Tagen sah man so leichtfertig. Wie ist es dann, wenn die bösen Tage kommen? Aber wenn man mit Gott dieses Versprechen gibt und wenn man mit Gottes Hilfe an diese Arbeit geht, dann wird es gut. Aber wenn man im Laufe der Ehe alles eintreiben will, was der andere versprochen hat, dann wird ein Verhalten zum Vorschein kommen, das ein Psychologe so betont hat. Er sagte, das ist wie eine Zecke und ein Hund. Die Zecke ist gar nicht daran interessiert, dass es dem Hund gut geht. Die will ihn nur aussaugen. Die Tragödie in manchen Ehen ist aber so, dass es die Partner sind wie zwei Zecken, aber es ist kein Hund da. Ein großes Problem. Und dann sagt einer dem anderen, und er treibt ein, etwas will er eintreiben, was er nicht eintreiben kann. Und er sagt, du hast mich betrogen, du schuldest mir alles, was ich von dir erwartet habe, als ich dich heiratete. Und dann sehen wir dieses große Problem und die große Krise, die aus den Ehen dann herauskommen. Römer 3, Vers 23, das ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. In einer Studie wurden 100 christliche Ehepaare gefragt, ob sie den gleichen Ehepartner wieder heiraten würden. Wisst ihr, was da rauskam? 56 antworteten mit Nein. Das ist mehr als 50%. Sie hatten sich alles anders vorgestellt. Sie hatten irgendeine Idealvorstellung geheiratet und waren enttäuscht. Auf einer Konferenz fragte mal ein Redner, ob jemand einen Menschen ohne Fehler kennt. Und dann hat sich ein Mann ganz weit hinten gemeldet und hat gesagt, ja, ich. Dann hat er gefragt, ja, wer denn? Ja, der verstorbene Mann meiner Frau. Also, auch hier wurde einem Ideal nachgejagt, einer Vorstellung, die der Wirklichkeit nicht entsprochen hat. Dieser erste Mann, diese Frau, der hatte bestimmt Fehler gehabt. Aber sie hat nur das behalten, was er gut gemacht hat, ja, wo er gut war, und hat das von ihrem nächsten Partner versucht einzutreiben. In den Betrachtungen sehen wir, dass Christen keine besseren Menschen sind. Wir sind genau die gleichen Menschen wie die Menschen dieser Welt. Ist natürlich ein Unterschied da. Wir haben eine lebendige Beziehung zum Vater im Himmel. Aber wir sind genauso Sünder. Wir haben genauso Fehler in unserem Charakter. Wir haben genauso Probleme mit uns selber. Und da möchte ich jetzt das Zweite noch aufzeigen. Christen leben in der gleichen Welt. Christen leben in der gleichen Welt wie die Menschen dieser Welt. Sie sind den gleichen Auswirkungen und Einflüssen dieser Welt ausgesetzt. Christen leben nicht unter einer Käseglocke wo Gott so eine Käseglocke über uns drüber stellt und wir sind geschützt von allem, ist nicht wahr. Das ist gar nicht so. Wenn das so wäre, müsste Gott uns gleich in den Himmel nehmen, dann wäre alles okay. Dann hätte man keine Fehler und keine Probleme. Aber Christen leben in dieser Welt, sind diesen Einflüssen dieser Welt ausgesetzt. Aber wir haben doch jemanden, der mit uns geht durch diese Welt. Und das ist der Vorteil eines Christen. A. Christen kennen den Alltagstrott. Fast jeder, der verheiratet ist, weiß, was das ist. Wenn man aus der siebten Wolke dann in der Realität fällt, ein bisschen unsanft, wenn alles seinen gewohnten Lauf genommen hat in der Ehe, wenn alles so Tag und Tag gleich ist, was ist dann? Und dazu kommt noch, dass jeder Ehepartner seine eigene Routine reinbringt in die Ehe. Dann kann es wirklich zu einer tödlichen Langeweile kommen. Es kann dann ein Hunger nach Vergnügen aufkommen oder es artet aus nach einer Betriebsamkeit, dass man dann halt in seinen Beruf sich hereinstürzt, viel arbeitet, Überstunde macht, viel Geld verdient und auf der anderen Seite gibt natürlich der andere Partner das viele Geld wieder aus. Nicht selten wird das als Ursache genommen, außerhalb der Ehe Abenteuer zu suchen. Und die Medien treiben ja uns noch mehr in diese Richtung. Wir müssen bedenken, dass eine Ehe nicht nur aus Höhepunkten besteht, sondern da gibt es Höhen, da gibt es auch Tiefen und da gibt es auch manchmal gerade Strecken, wo man halt arbeiten muss. Aber Routine ist gar nicht so schlecht, weil Routine hilft uns, einfache Arbeiten, wiederkehrende Aufgaben effektiv und schnell zu erledigen. Aber Routine kann zum Beispiel etwas Wertvolles in der Ehe abtöten. Die Romantik, diese Liebe, die erste Liebe zu der Frau oder zum Mann. Und dagegen kann man was tun. Dagegen können wir Christen auch was tun. Das kann mal ein Blumenstrauß sein, aber nicht nur Valentintag, mal außer der Reihe. Oder das kann mal ein Miteinander spazieren gehen sein. Manchmal, wenn es wirklich bei uns festgefahren ist, dann sage ich, komm, jetzt gehen wir mal raus. Ich kenne einen guten Fleck auf der Alp, gehen wir mal spazieren. Mal essen gehen, das kann Wärme in die Ehe bringen, das kann diese Routine ein wenig brechen. Aber wir müssen genauso als Christen mit ihr kämpfen. B. Christen stehen unter dem gleichen Stress. Christen stehen in der Arbeitswelt unter Stress und Hektik. Und die Spuren sind in ihrem Leben sichtbar. Wie oft ist es so, dass Arbeitsstelle, Familie und Gemeindearbeit uns derart in die Enge treibt, dass wir keine Luft zum Atmen haben. Nicht selten machen hier der Kreislauf und unsere Nerven uns zu schaffen. Die Kraft, die Freude, die Spontanität geht verloren, auch in der Gemeindearbeit. Und ich denke, wir müssen aufpassen, auch als Christen, dass wir nicht immer in Stresssituationen leben können. Wenn die Nadel immer im roten Bereich ist oder wenn die Saiten immer gespannt sind, dann braucht es nicht viel, dann geht die Bombe hoch, dann explodiert man. Oder man zieht sich aus der Verantwortung, resigniert. Und da müssen wir aufpassen, auch als Christen, dass wir Stresssituationen bewältigen, indem wir einfach auch mal uns Luft schaffen. Auch Christen kennen Stress, Überlastung, Resignation. Das dritte, C. Christen leben unter dem gleichen Erwartungsdruck. Der Erwartungsdruck dieser Welt lastet auch auf uns. Davon sind wir nicht befreit. Wir leben in der gleichen Gesellschaft. Die meisten Ehescheidungen von heute gehen auf das Grund der finanziellen Probleme zwischen den Ehepartnern. Von 100 Scheidungen ist unter anderem bei 61%, also bei 61, der Grund als finanzielles Problem angegeben worden. Grund als finanzielles Problem. Und selbst wenn es nicht zur Scheidung kommt, wird eine Ehe durch finanzielle Probleme sehr, sehr belastet. Hier sind die Christen nicht ausgenommen. Sicherlich ist es gut für einen Christen angemessen zu verzichten und im Rahmen zu leben. Und das müssen wir auch einüben in der Ehe. Nicht über unsere Verhältnisse als Christ zu leben. Bei uns im Land hat fast jeder zweite private Haushalt einen Kredit von der Durchschnittshöhe 12.000 Mark aufgenommen. Und Jahr für Jahr geraten 300.000 Kreditnehmer mit ihrer Rückzahlung in Verzug. Und das bringt ein großes Potenzial von Problemen. Davon sind Christen nicht ausgenommen. Auch Christen haben Geldprobleme. Die 100-Mark-Scheine fallen bei uns auch nicht vom Apfelbaum runter und keiner von uns hat einen Goldesel im Keller stehen. Wir müssen genauso mit diesem fertig werden. Die Familie steht unter dem Druck der Erziehung. Es braucht heute ca. 20 bis 25 Jahre, ein Kind zu erziehen. 20 bis 25 Jahre. Und eigentlich ist es kein Problem, wenn man in dieser Zeit das als die Hauptaufgabe nimmt, Kinder zu erziehen. Wenn man das nicht macht, dann gibt es ein großes Problem. Wenn man Karriere will und Kinder will, dann setzt man sich an einem ungeheuren Druck aus. Dazu kommt noch die Schulbildung der Kinder. Was ist, wenn dein Kind mal durch die Maschen fällt? Wenn es kein Abiturient ist? Wenn es nur noch die Hauptschule schafft? Ihr seht, dass auf die Christen genauso der Druck der Gesellschaft lastet, wie auf die anderen Menschen dieser Welt. Viertens D. Christen sind vom gleichen Zeitgeist beeinflusst. Wer sich heute vornimmt, eine gute Ehe aufzubauen, muss heute kräftig gegen den Strom schwimmen, mit der Bibel unterm Arm. Kräftig gegen den Strom. Christen müssen sich auch mit diesen Aussagen auseinandersetzen. Als Hausfrau bist du ein halber Mensch. Du hast doch einen Beruf. Du sollst doch arbeiten gehen. Karriere ist das Wichtigste. Ich muss mich selber verwirklichen. Seitensprünge stärken die Ehe. Einmal ist keinmal. Wir müssen mit diesen Dingen auch fertig werden als Christen. Christen hören und lesen das Tag für Tag. Aber wenn diese Einflüsse passiv und kritiklos in uns hineingehen, ohne dass wir ein anderes positives Konzept dagegen stellen, dann nimmt unsere Ehe ein schreckliches Ende. Dann gehen diese Maßstäbe in unser Denken, Fühlen und Verstand über. Jemand hat mal Folgendes gesagt. Eines ist sicher, wenn es ein Geheimnis gibt, das eine erfolgreiche Ehe garantiert, dann haben es Millionen von Ehepaaren in unserer heutigen Gesellschaft nicht entdeckt. Ich glaube, es gibt ein Geheimnis, welches eine erfolgreiche Ehe sichern kann. Ich bin der Meinung, dass dieses Geheimnis auf den Seiten eines einzigartigen Buches offenbart wird, nämlich der Bibel. Und dieser Mann hat recht. Und deshalb möchte ich jetzt in meinen Betrachtungen umschwenken. Wenn es einen Grund gibt, ein Konzept zu finden, ein erfolgreiches Konzept zu finden für unsere Ehe, dann ist das in der Bibel verborgen. Und da müssen wir das wieder heute ausgraben. Ich habe in den vorigen Punkten aufgezeigt, dass Christen keine besseren Menschen sind, dass Christen in der gleichen Welt leben und unter gleichen Einflüssen in dieser Welt. Aber ich möchte behaupten, dass Christen die bessere Voraussetzung haben, um eine gute und glückliche Ehe führen zu können. Sie haben die bessere Voraussetzung als die Menschen dieser Welt. Und darauf möchte ich jetzt eingehen, meinen dritten Punkt. Christen haben bessere Voraussetzungen. Als junger Mensch war ich schockiert von manchen Ehen, die ich gesehen und erlebt habe. Und dir geht es wahrscheinlich genauso. Von der Ehe meiner Eltern war ich so enttäuscht, dass ich mir vorgenommen habe, nie zu heiraten. Ich habe mir vorgenommen, lieber ehelos zu bleiben, als eine solche Ehe zu führen. Als junger Mensch war ich auf der Suche nach der Antwort. Ich suchte nach Ehepaaren, die mir auf meine Fragen eine Antwort geben konnten. Und Gott sei Dank, ich habe solche Ehepaare gefunden. Die gab es tatsächlich. Das ist schön, dass es die noch gibt. Und die gibt es auch heute noch in unserer Welt. Nur man muss heute vielleicht ein bisschen mehr suchen. Ich möchte von diesen Ehen einige Punkte nennen, die mir wirklich Mut gegeben haben, ja, die mich auch dazu gebracht haben, dass ich verheiratet bin, was ich bei ihnen gefunden habe, was mich fasziniert hat. Und das kommt auch aus der Bibel raus. Aber ich möchte einige Punkte nennen. Als erste, bei allen diesen Ehen habe ich Folgendes festgestellt. Christen können miteinander beten. Christen können miteinander beten. Ein wichtiger Bestandteil einer guten Ehe ist das gemeinsame Gebet der Ehepartner. Ich muss nicht alles vom Ehepartner erwarten. Ich muss nicht alles von ihm erwarten, um die Probleme zu lösen, um die Schwierigkeiten zu beseitigen. Aber ich kann mit ihm gemeinsam beten. Ich kann mit meiner Frau gemeinsam beten, und damit Gott uns hilft, die Schwierigkeiten zu meistern. Was für eine Möglichkeit. Das gemeinsame Gespräch vor Gott. Immer wenn ich auf gute und vorbildliche Ehen gestoßen bin, war das ein wichtiger Bestandteil ihrer Ehe. Sie haben gemeinsam gebetet. Sie haben ihre Beziehung zu Gott und ihre Beziehung miteinander mit hineingenommen, miteinander verflochten. Ihre Beziehung war wie eine dreifache Schnur, steht in Prediger 4, Vers 12. Und wenn man den einen angreift, so können die beiden Widerstand leisten. Und eine dreifache Schnur wird nicht bald zerrissen. Die war verflochten, diese Schnur. Sie haben zusammen mit Gott eine feste Ehe gegründet. Das gemeinsame Gebet ist in einer Ehe von sehr, sehr großer Bedeutung. Denn wir können nicht miteinander beten und miteinander streiten. Das funktioniert nicht. Schon mal probiert? Geht nicht. Beide können zur Wand gedreht beten. Aber sie können nicht miteinander beten, wenn sie Streit haben. Das funktioniert nicht. In 1. Petrus 3, Vers 7 steht, und ihr Männer wohnt mit Vernunft beim weiblichen Teil als dem Schwächeren und erweist ihnen Ehre als solche, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht gehindert werden. Und das ist wirklich eine Wahrheit. Eine Wahrheit, dass wir, wenn wir miteinander beten, es ist auch mit unserer Beziehung stimmt. Alleine beten können wir auch, wenn wir aufeinander zornig sind. Aber wir können nicht miteinander beten, wenn wir aufeinander zornig sind. Christen wissen sich als zweites bedingungslos von Gott angenommen. Das ist das Nächste, was ich festgestellt habe in guten Ehen. Die nächste Voraussetzung für eine gute Ehe ist die Gewissheit, dass der Mann und die Frau von Gott bedingungslos angenommen worden ist. Ich habe schon gesagt, dass es keine perfekten Partner gibt. Ich habe auch gesagt, dass Christen viele sündige und verkehrte Angewohnheiten haben, mit denen sie kämpfen und versuchen, sie unter die Füße zu bringen. Aber Christen versagen auch oft. Sie versagen auch oft aneinander. Daraus entstehen Missverständnisse und Beleidigungen. Und wenn ein Partner sich von Gott bedingungslos angenommen weiß, dann kann er auch in Situationen, wo er vielleicht von einem anderen Partner nicht verstanden wird, oder wenn da Spannung da ist, da kann er ruhig bleiben und Gott vertrauen, dass Gott das in Ordnung bringt und Gott ihm Kraft schenkt, das zu tragen. Sein innerer Zustand hängt nicht vom Partner ab, sondern von Gott. Und er kann das ertragen, wenn der andere vielleicht mal gelaunt ist oder mal daneben ist. Ein Christ muss vom anderen nicht die Schulden eintreiben. Er muss ihn nicht verbessern, sondern er kann in Ruhe warten, bis Gott die Sache regelt. In einem Konflikt. Und in einer solchen Situation, liebe Freunde, liebe Geschwister, befreit uns Gott von Minderwertigkeitskomplexen und von Depressionen. Und das ist heute eine Epidemie, auch unter Christen. Minderwertigkeitskomplexe, weil man halt in der Ehe das nicht bewältigen kann, nicht gelernt hat zu bewältigen. Aber wenn ich Gott vertraue und wenn ich auf Gott mich stütze, dann kann ich manches ertragen und Gott kann wirklich Gnade schenken und helfen, Probleme in Ordnung zu bringen. C, drittens, Christen leben aus der Vergebung. Das Dritte, was ich in diesen Ehen getroffen habe, war, dass man sich gegenseitig vergeben hat, man sich gegenseitig vergeben konnte. Und christliche Ehen, liebe Freunde, existieren aus der Vergebung. Wer nicht vergeben kann, macht seine Ehe kaputt. Wo Christen einander nicht vergeben können, da gehen christliche Ehen kaputt. Aber Christen können einander vergeben, auf der Grundlage, weil Gott ihnen eine viel größere Schuld vergeben hat. Und so können sie beten und vergebe uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Keine Ehe kann auf Dauer bestehen, wo Ehepartner nicht wissen und nicht erfahren haben, was Vergebung ist. Sicherlich ist es nicht einfach, vielleicht manchmal als Mann zu der Frau zu gehen und sagen, vergib mir. Oder die Frau zum Mann, vergib mir. Aber das ist der Weg und es gibt keinen anderen. Noch ein Konzept, was ich bei diesen Ehepaaren gefunden habe, ist, dass sie dieses einander vergeben auf den Bibelvers gegründet haben aus Epheser Kapitel 4, Vers 26. Und da steht, zürnt ihr, so sündiget nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Also ist öfters mal, dass du zornig wirst. Passiert mir auch oft, dass ich zornig werde. Auch über meine Frau übrigens, ja. Auch wenn sie eine ganz liebe Frau ist, aber ich werde auch manchmal zornig und sie auch über mich. Aber wie bewältigen wir das? Wie bewältigen wir unseren Zorn? Zürnt ihr? Da setzt hier der Schreiber voraus, dass wir zornig werden. So sündiget nicht. Wir können sündigen, indem wir Fluchtmechanismen ergreifen. Dass wir miteinander nicht mehr reden, dass wir einander aus dem Weg gehen, Das ist eine falsche Konfliktbewältigung. So sündiget nicht, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Das heißt, wir sollen einander vergeben, bevor die Sonne untergeht. Und wenn man sich das zu einem Prinzip gemacht hat, dass man miteinander redet, einander von Herzen vergibt, bevor man einschläft, bevor die Sonne untergegangen ist, dann erwacht man in einem neuen Tag mit einem friedvollen Herzen. Das ist ein gutes Konzept für die Ehe. Das könnt ihr mal ausprobieren. Also bei mir funktioniert es auch immer. Viertens, Christen haben ein hilfreiches Konzept für die Ehe. Das ist das Vierte, worauf ich nochmal eingehen möchte. Wir haben ein hilfreiches Konzept und das ist die Bibel. Die Bibel ist das Wort Gottes. Gott, der Schöpfer, der uns geschaffen hat, als Mann und Frau, der die Ehe gestiftet hat, gibt uns eine Gebrauchsanweisung für die Ehe, wie ich damit umgehen soll. Wir wissen genau, was eine Gebrauchsanweisung ist. Im Zeitalter der Technik ist es oft schwer, sogar einen kleinen Schrank von Ikea zusammenzubauen, wenn man da nicht so irgendeine Gebrauchsanweisung hat. Und schon fängt es an bei der Uhr, wie soll ich sie bedienen, oder beim Taschenrechner. Ich brauche diesen Zettel. Nur bei der Ehe legen wir die Bibel beiseite und sagen, wir kommen schon irgendwie klar. Wenn wir Gottes Gebrauchsanweisung für die Ehe übergehen, können wir große Schwierigkeiten in der Ehe haben und uns in unserem Selbstwert tief verletzen. Deshalb sollen wir zurück zur Bibel. Was sagt denn die Bibel? Und was ist dieses Konzept für die Ehe, das die Bibel uns gibt? Nun, ich möchte einige Gedanken da herausnehmen. Epheser 5, Vers 21 möchte ich mal betonen, das Teamdenken, ein Teamdenken in der Ehe. Und seid einander untertan in der Furcht Christi. Das ist da, wo Paulus auch von der Ehe redet. Vielen fehlt dieser Gedanke in der Ehe. Jeder will versuchen, den anderen dazu zu bewegen, dass er das tut, was er will. Heute wird überall in der Wirtschaft dieser Teamgedanke wieder eingeführt, dass man als Team schafft. Nicht mehr der Chef ist der Herrscher und befiehlt, sondern er ist jemand im Gespräch mit den Mitarbeitern und die Mitarbeiter schaffen in einem Team und bewältigen die Probleme im Team. Man hat festgestellt, dass der Teamgedanke eine gewinnbringende Lösung ist. Aber genauso ist der Teamgedanke auch gut für die Ehe. Und das ist nichts Neues. Wichtig in einer guten Ehe ist das Reden miteinander, der Austausch miteinander. Das heißt nicht, dass der Mann jetzt alles bestimmt als Diktator, sondern Gott möchte, dass die Ehepartner gemeinsam miteinander reden und Ziele setzen, verschiedene Aufgaben einander verteilen und zusammen zum Ziel kommen. Teamdenken setzt gemeinsames Planen und Reden voraus, dass die Frau und der Mann genau weiß, was läuft, dass man sich austauscht. Also wenn man viel zu tun hat und viele Termine im Kopf hat, auch in Gemeindearbeit, ich weiß es, wie es manchen wahrscheinlich hier geht, und jetzt, wo bei uns noch die zweite Arbeit in Gammerding dazukommt, passiert es mir manchmal, dass ich manche Dinge mit meiner Frau nicht berede und sie manche Termine nicht weiß. Und das kommt bei uns zu manchen Konflikten, ja, dass Geschwister anrufen und sagen, ja, weißt du das, dort und dort, Sigurd hat ja den Termin ausgemacht, weiß ich gar nichts von. Und da gibt es dann manchmal interessante Gespräche. Zweiter Gedanke, die freiwillige Unterordnung der Frau. Die Frauen seien ihren eigenen Männern untertan als dem Herrn. Dieses Konzept wird heute vielfach über Bord geworfen. Brauchen wir heute nicht mehr, im Zeitalter der Emanzipation der Frau. Man will die Unterschiede verwischen, aber die Bibel sagt ganz klar, dass es Unterschiede gibt. Und die kann man nicht verwischen. Und dass die Frau, wenn sie sich im Konkurrenzkampf mit dem Mann einlässt, sie den Kürzeren ziehen wird. Sie wird unterliegen, sie wird überfordert. Und wenn die Frau aber die Rolle der Ergänzung einnimmt, gibt es dann kein Konkurrenzkampf mehr in der Ehe. Und die Unterordnung der Frau ist dann sorgt erstmal für Ausgeglichenheit. Und zweitens möchte ich den Schwestern und Frauen hier sagen, die Unterordnung der Frau ist eigentlich auch eine geistliche Angelegenheit. Ist nicht nur etwas, was man so einfach tut, sondern da steht ja in der Bibel, sie soll sich dem Mann unterordnen wie dem Herrn. Ist eine geistliche Angelegenheit. Und wenn man sich da nicht unterordnet, lebt man in der Auflehnung gegen den Willen Gottes. Das sagt die Schrift. Somit ist dieser ganze Emanzipationsgedanke, der heute so hochgespielt wird, eigentlich ein sündiger Weg. Diese Unterordnung der Frau sollte eine Lebenseinstellung der Frau werden. Die Unterordnung der Frau bedeutet aber nicht, dass die Frau alles tut, was der Mann sagt, auch wenn er gegen das Wort Gottes geht. Da ist wiederum das Wort Gottes maßgeblich. Und sie beugt sich der Autorität Gottes. Wenn die Frau sich aber unter die Autorität des Mannes stellt, ist das zu ihrem Schutz. Dann kann sie ihre Aufgaben besser tun und da kann sie sich auch entfalten, weil sie eben der schwächere Teil ist. Oft wird die Unterordnung der Frau als Minderwertigkeit bezeichnet, aber das ist es nicht. Unterordnung bedeutet nie Minderwertigkeit, denn der Herr Jesus Christus hat sich dem Vater untergeordnet. Er hat gesagt, mein Vater ist größer wie ich stelle mich unter ihn. Und dennoch konnte er sagen, mein Vater und ich sind eins. Also Unterordnung hat nichts mit Minderwertigkeit zu tun, sondern begrenzt nur die Verantwortung. So ist die Unterordnung der Frau die Begrenzung ihrer Verantwortung. Und die Frau hat ihre Verantwortungsbereiche, wo sie sich entfalten kann. Manchmal gibt es in der Ehe Meinungsverschiedenheit, sagen wir mal in zweitrangigen Dingen. Sagen wir mal, wir reden über unser Weg zu unserem Urlaubsort, ja? Jetzt hat die Frau auf der Karte einen Weg gefunden und der Mann den anderen. Die Frau will auf der Autobahn fahren, aber der Mann ist ja sparsam und er will halt die Nationalstraße in Frankreich nutzen. So, und jetzt debattieren sie drüber und jeder hat nur eine Stimme. Und er wird abgestimmt und immer eins gegen eins, ja? Man kommt nicht weiter. Und so kann man streiten, kämpfen, verhandeln. Die Sache wird nur noch schlimmer. Wer trifft die Entscheidung? Und das ist ganz einfach, dass Gott das geregelt hat und hat gesagt, der Mann trifft die Entscheidung. Natürlich kann die Frau alles anstellen, damit sie den Mann dahin bewegt, dass er das tut, was sie will. Aber damit, das ist kein guter Weg. Irgendwann mal zahlt es ja zurück. Und somit zeigt uns eigentlich die Schrift, dass dieser Weg der freiwilligen Unterordnung der Frau eigentlich ein sehr gutes und positives Konzept ist. Jetzt möchte ich für den Mann noch was sagen, das ist das Dritte. Die selbstlose Liebe des Mannes. Ihr Männer liebt eure Frauen, gleich wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Eine gute Ehe ist nur dann möglich, wenn beide Partner nicht nur ihre Rolle akzeptieren, sondern auch annehmen. Der Mann ist der Führer der Familie und die Führerrolle des Mannes ist keine Berechtigung zur Diktatur oder Gewaltherrschaft. Das biblische Konzept vom Führen bedeutet dienen. Das ist ein Konzept. Wir denken immer so, in unseren Firmen ist es so, wer sich hocharbeitet, der kann irgendwann mal die Füße auf den Tisch legen und der Sekretärin Kaffee bringen lassen. Ja, also jetzt mal zwei Tassen Kaffee, so dann kann ich weiter telefonieren. Aber das biblische Konzept ist, dass man führt durch Dienst. Jesus ist das größte Bild für den Ehemann und er hat die Gemeinde geliebt und sich für sie hingegeben und er dient ihr. Die Rolle der Ehefrau ist die freiwillige Unterordnung und die Rolle des Mannes ist die selbstlose Liebe. Und wenn diese zwei Komponenten zusammenkommen, dann haben wir diese Ehe füreinander, diese glückliche Ehe, um die es geht. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Wenn die Liebe der Frau zum Mann Hingabe bedeutet, dann bedeutet die Liebe des Mannes Wertschätzung. Die Frau ist etwas Wertvolles und ich schätze sie und bringe ihr Wertschätzung entgegen. Ein christlicher Ehemann fordert nie die Unterordnung von seiner Frau. Also wenn du das hören würdest, dass irgendein Mann von seiner Frau Unterordnung fordert, ja, dann hat er schon verspielt. Sondern er ist rücksichtsvoll und behandelt sie mit Respekt. Er ist treu und verständnisvoll. Das ist der Weg Gottes. Und noch einen Punkt möchte ich erwähnen an diesem. In Epheser 5, Vers 31 steht, deshalb wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen und sie werden zwei ein Fleisch sein. Wenn etwas Neues beginnt, muss unbedingt etwas noch Wichtiges beachtet werden. Alte Verbindungen und Beziehungen müssen aufgegeben werden, damit etwas Neues entstehen und beginnen kann. Hier ist die Bindung zu den Eltern gemeint. Aus Gutwilligkeit oder Geldmangel oder wenn man unbeständig, unselbstständig ist, bleibt man bei den Eltern wohnen. Und das geht oft nicht gut. Und was haben wir in der Gemeinde für Seelsorgegespräche und Probleme gerade aus diesem Grund? Jedes junge Ehepaar braucht seine Privatsphäre. Und wenn du heiraten willst, dann achte darauf, dass du das eigenes Leben führst und deine eigene Wohnung hast. Das ist sehr gut. Und alle anderen Beziehungen müssen zurücktreten. Und die Beziehung zu deiner Frau muss die wichtigste sein. In unserer Verwandtschaft kenne ich einen jungen Mann, der hat geheiratet, aber hat jeden Mittagessen hat er bei seiner Mutter gegessen. Das geht auf die Dauer nicht gut. Und das nächste, der letzte Gedanke, eine gute Beziehung aufbauen. Hier ist wieder ein bisschen was mit Arbeit verbunden. Ja, eine gute Beziehung aufbauen. Also das nächste Prinzip heißt, eine Ehe muss, da muss man zusammen wachsen. Ich habe mal versucht, so Pflanzen zu veredeln. Das ist mein Hobby, ja, so mit Pflanzen. Und da muss man zwei Pflanzen schneiden, sauber schneiden, zusammentun und fest verbinden. Und dann kann man nicht immer wieder den Verband wegmachen und gucken, ob sie zusammengewachsen sind. Sondern das müssen wir zusammenlassen und warten, bis es zusammenwächst. Es braucht Zeit. Das Zusammenwachsen braucht Zeit. Heute werden die meisten Ehescheidungen im dritten und vierten Ehejahr vollzogen. Wisst ihr warum? Weil man heiratet und dann ist gleich die Karriere im Sinn. Man verzichtet zugunsten der Firma auf den Hochzeitsurlaub und man konzentriert sich gar nicht mehr auf den Ehepartner, sondern man stürmt in seine Richtung. Man hat überhaupt nicht mehr die Zeit, zusammenzuwachsen und die Ehe geht kaputt. Um eine Einheit zu bekommen, muss es auf der Basis von Verstand, Herz, Körper und Seele gelebt werden. Und wer sich in der Ehe selbst verwirklichen will, wer nicht bereit ist, seine eigenen Interessen mal zurückzustellen, zum Wohle des anderen, versetzt seine Ehe einen Todesstoß. Das ist das gute Konzept, das Gott uns in seinem Wort der Bibel gegeben hat. Und wer sich an dieses Wort Gottes hält, wird von Gott gesegnet. Und wisst ihr, Gott segnet immer, wenn wir uns an sein Wort halten. Auch wenn wir manchmal was nicht verstehen und sagen, es ist gerade ein bisschen schwer für mich gewesen zu verstehen, was ihr gesagt habt. Und gerade so aus dem Alten Testament auch noch vielleicht so tausende von Jahren gesprochen. Weißt du aber, Gott lebt in der Vergangenheit, in der Gegenwart, in der Zukunft. Er ist der Gleiche, verändert sich nicht. Und was er vor 2000 Jahren gesprochen hat, ist heute genauso aktuell wie zur Zeit des Abrahams. Und wird übermorgen, wenn du vielleicht nicht mehr lebst, auch noch aktuell sein. Und Gott segnet, wenn du dich an sein Wort hältst. Ich möchte zum Schluss kommen. Eine gute Ehe ist wie ein Pihi-Vogelpaar, habe ich mal gelesen. Wisst ihr, was ein Pihi ist? Pihi-Vogel, kennt ihr den? Also es ist ein Märchenvogel und kommt in den chinesischen Märchen vor. So dieser Pihi-Vogel, der hat immer nur einen Flügel. Entweder den rechten oder den linken. Auf jeden Fall der Vater den rechten, sagen wir mal, und die Mutter den linken. Und jetzt fliegen diese zwei Vögel, dieses Vogelpaar, sind mal auf ihren ersten Flug gegangen und die fliegen miteinander. Und der Pihi-Vater sagt zu der Pihi-Mutter, jetzt fliegen wir schon eine halbe Stunde im Kreis herum, nur weil ich mit meinem Flügel schneller schlage als du mit deinem. Könntest du nicht mal ein bisschen schneller schlagen mit deinem Flügel, damit wir mal eine gerade Linie kriegen? Ja, die Pihi-Mutter antwortet ganz verärgert, nein, das kann ich nicht, ich bin viel zu müde. Den ganzen Tag habe ich mich um die 12 kleine Pihis kümmern müssen. Hast du überhaupt eine Ahnung, was das ist? Kannst du dir das wirklich vorstellen, was das für eine Schufterei ist? Der Pihi-Vater antwortet, was meinst du denn, was ich den ganzen Tag getan habe? Meinst du, ich bin auf dem Ast gesessen, habe die Katzen geärgert? Und so fliegen sie dann weiter, hoffentlich nicht mehr im Kreis. Liebe Geschwister, liebe Freunde, wenn wir an unserer Ehe nicht hart arbeiten werden, werden wir irgendwann mal ins Kreisen kommen. So wie dieses Pihi-Vogelpaar. Irgendwann mal ins Kreisen. Wir werden einander beschuldigen und wir kommen nicht weiter. Gott will aber, dass wir eine gute und glückliche Ehe führen. Dass wir an uns selber arbeiten. Dass wir an unserem Charakter arbeiten. Dass wir uns von Gott verändern lassen. Von seiner Liebe, von seiner Kraft. Und dass wir uns Kraft schenken lassen für unsere Ehe. Ich wünsche mir das für dich und deine Ehe und wünsche mir das auch für mich. Egal wie verfahren deine Ehe ist oder deine Situation, egal wie problematisch sie ist, wenn du zu Gott kommst und wenn du deine Hand in seine Hand legst und wenn du ihn um Vergebung bittest und wenn du sagst, ich will mich nach deinem Plan ausrichten und ich will so leben, wie du es in deinem Wort gesagt hast, dann wird er dich segnen, deine Ehe segnen, dein Leben segnen. Er wird deine Ehe verändern und du wirst staunen, wie er deine Ehe verändern wird. Christliche Ehen, bessere Ehen, nicht alle, Christliche Ehen sind bessere Ehen. Aber die beste Grundlage für eine bessere Ehe ist eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus und ein Leben aus seiner Vergebung, ein Leben nach seinem Wort, ein Leben nach seiner und aus seiner Kraft. Amen.